Man eine Radiosendung machen über den populärsten Komponisten der Gegenwart, den Komponisten, der allgemein in Verbindung gebracht wird mit Minimal Music. Und wenn man sich etwas näher mit dem Werk befasst, stellt man doch ziemlich schnell fest, dass minimal wahrscheinlich gar nicht der richtige Ausdruck ist für das, was Philip Glass musikalisch auf die Beine stellt. Er hat unglaublich viel komponiert, also minimal ist es nun wirklich nicht. Viele, viele Opern, 8 Symphonien, Streichquartette, Klavierwerke, allerlei Kammermusik und kurz sind die Stücke auch nicht, also minimal auch nicht in der Länge der einzelnen Stücke. Wie kann man eine Radiosendung machen über Philip Glass, ohne dass Sie gleich Angst bekommen? Mein Vorschlag ist, lassen Sie es uns zusammen machen. Ich habe ein paar Sachen zusammengetragen, ich habe ein bisschen Musik hier, ich habe etwas Biografisches, was vielleicht ganz interessant ist zu wissen. Und wir probieren einfach aus, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann haben Sie die ganze Sendung gehört. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, haben Sie sowieso vorher abgeschaltet. Ich schlage Ihnen vor, ich erzähle Ihnen jetzt zunächst einmal etwas über die Biografie von Philip Glass, dann haben wir das nämlich schon mal hinter uns. Philip Glass wurde geboren am 31. Januar 1937 in Baltimore in den Vereinigten Staaten von Amerika. Als Kind schon lernte er Flöte und Violine, er war ein Wunderkind im Alter von 15 Jahren, allerdings wurde er eingeschrieben für Mathematik und Philosophie an der Universität von Chicago. Während dieser Zeit beschäftigte er sich intensiv mit der Zwölftonmusik Arnold Schönbergs. Mit 19 Jahren dann wurde er Schüler der Juilliard School of Music in New York. Und er kehrte sich etwas ab von der Zwölftonmusik und fand sein Interesse dann eher in der gemäßigten Moderne der amerikanischen Komponisten wie beispielsweise Aaron Copland. Studien betrieb er unter anderem bei Darius Milhaud in Colorado, bis er 1963 nach Paris ging zu Nadia Boulanger, um dort zu studieren. Während dieser Zeit lernte er Ravi Shankar kennen und versuchte dessen Musik, der indischen Sitar, in westliche Notation zu übertragen. Von der Musik Shankars inspiriert, unternahm er Reisen nach Indien, in den Himalaya und nach Nordafrika und kehrte 1966 in die USA zurück. 1968 gründete er das Philip Glass Ensemble, bestehend aus 3 Saxophonen, 3 Keyboards und einem Toningenieur. Dieses Ensemble gab unglaublich viele Konzerte, aber trotzdem musste er sich seinen Lebensunterhalt weiterhin mit Jobs verdienen, als beispielsweise Taxifahrer. Erst 1976 in Avignon wurde seine Oper Einstein und the Beach uraufgeführt und das brachte ihm dann schließlich den endgültigen internationalen Durchbruch. Jetzt stelle ich Sie auf die Probe. 5 Minuten Philip Glass am Stück, das Ende von Einstein und the Beach. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Glass hören. Nicht hinsetzen und lesen, sondern hinsetzen und nichts tun, um wirklich zu genießen, was da geschieht. Und es geschieht was, und wenn es nur die Freude am Klang ist. So, das war also Einstein on the Beach. Kann man eigentlich wirklich vom durchschnittlichen Radiohörer erwarten oder verlangen, dass er sich eine ganze Stunde mit dieser Musik auseinandersetzt? Ich finde schon. Und wenn ich Ihnen jetzt 4 Klischees von Philip Glass erzähle, dann können Sie versuchen, ähnliche Klischees bei anderen Komponisten zu finden, die Sie vielleicht lieber im Radio hören. Und Sie werden feststellen, dass jeder Komponist seine eigenen Klischees hat, Philip Glass hat eben andere. Und ich werde Ihnen jetzt diese 4 Klischees einmal erzählen. Das erste Klischee lautet: Er schreibt ausschließlich rhythmisch fixierte Musik und diese rhythmischen Patterns, die dem ganzen Stück zugrunde liegen, die verändern sich, wenn überhaupt, dann nur ganz, ganz leicht. Das zweite Klischee: Es gibt keine dynamischen Veränderungen, es ist alles in der gleichen Lautstärke, von Anfang bis Ende. Vielleicht ist es am Anfang leise, dann wird es laut und dann am Ende ist es wieder leise, aber im Grunde ist es doch immer alles das Gleiche. Das dritte Klischee, die Töne. Es sind ja nur Arpeggien. Rauf und runter, also immer nur der gleiche Akkord, der wird dann eben schön arpeggiert, sei das nun im Saxophon oder auf der Orgel oder auf dem Klavier oder auch in der Geige, er hat ja auch ein Violinkonzert geschrieben. Nur arpeggieren, die Töne verändern sich kaum. Das vierte Klischee: Philip Glass ist doch nur deswegen berühmt geworden, weil er Filmmusik geschrieben hat und doch immer noch schreibt. Zum Beispiel Koyaanis Katsi. Und in Anbetracht all dieser Fragen und Klischees kann man die abschließende Frage stellen: Ist das denn überhaupt noch Musik? Nun, zum Glück wissen Sie und ich nicht, was Musik ist. Es gibt keine allgemeingültige Definition und deswegen fällt Philip Glass genauso wie alle anderen modernen Künstler, die sich mit Musik auseinandersetzen, unter die Rubrik Musiker. Was haben wir bisher? Wir haben sein Leben uns angeguckt. Wir wissen, er hat Musik studiert. Wir wissen, dass er vorher was anderes gemacht hat. Er hat sein Leben lang immer Musik gemacht. Und ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass er sehr, sehr viel Musik komponiert hat. Ich denke, dass wir nun einmal etwas tiefer gehen sollten und uns die Musik zunächst einmal anhören, bevor wir nochmal über diese Klischees sprechen. Ich schlage Ihnen vor, dass ich Ihnen nun einmal etwas richtig Schönes von Philip Glass vorspiele. Ein Musikstück, was leider nicht in den Film Koyaanis Katsi übernommen wurde, ursprünglich aber dafür geplant war, und zwar nämlich die Szene mit der Wall Street. Das Stück, was Sie jetzt hören, hätte also eigentlich die Wall Street untermalen sollen. um ganz ehrlich zu Ihnen zu sein, dieses Stück ist das, was mir Philipp Glass nahegebracht hat. Es hat Melodien, es hat diesen gleichbleibenden Rhythmus und es ist ein wirklich einfach schönes Stück Musik, was einen durchaus irgendwie erheitern, entspannen, aufbauen, alles Mögliche kann. Ich denke, wir sollten noch einmal ein wenig über diese vier Klischees reden, die ich Ihnen eben aufgezählt habe. Das erste Klischee lautete ja, er schreibt ausschließlich rhythmisch fixierte Musik, die sich eigentlich so gut wie gar nicht verändert. Sie haben das in der Musik, die bisher lief, auch schon so ein wenig wahrgenommen. Nun, was ist der Rhythmus überhaupt? Und um was geht es in der Musik? Was kommt erst, die Harmonie oder der Rhythmus? Im Grunde ist bei Philipp Glass beides gleichberechtigt, nämlich der Rhythmus, der sich kaum verändert, steht dem harmonischen Geschehen, was sich auch relativ wenig verändert, gegenüber. Es ist also irgendwie völlig ausgewogene Musik, die trotzdem nicht langweilig wird. Und dieses Klavierstück, was Sie gerade gehört haben, wir hören noch einmal rein in dieses Klavierstück. Das ist 1988 erschienen, es ist aus seinem Solo-Piano-Album und es ist die erste von 5 Metamorphosen. Wirklich faszinierend an diesem Stück finde ich, dass er es durchhält. Das Stück geht 5,5 Minuten und es passiert wirklich relativ wenig. Aber haben Sie diese Stelle gehört, eben oben in der rechten Hand, wo sich tatsächlich etwas wie ein Gespräch auftut, wie man es früher von den Streichquartetten behauptet hat? Es wäre eine Konversation in einem intimen Kreis. Der erste Geiger gibt die Frage und das Cello antwortet. Genau das Gleiche geschieht hier auch. Harmonie und Rhythmus sind ja auch bei Philipp Glass oft sehr, sehr ähnlich oder werden immer irgendwie in gleicher Form gebraucht. Jetzt haben Sie zum Beispiel in der linken Hand immer diese Terzbewegung gehört. Die gibt es bei Philipp Glass immer wieder. Mal ist es eine Terzbewegung, mal ist es auch eine Dezimbewegung, also im Grunde das gleiche wie eine Terz, nur über eine Oktave verteilt. Beide Dinge, Harmonie und Rhythmus, lassen sich in der Musik von Philipp Glass oftmals nur schwer voneinander trennen. Das zweite Klischee hieß, dass es keine dynamischen Veränderungen gibt. Nun, das mag vielleicht sein, aber bei einer solch großen Bandbreite, die der Komponist hier ausschöpft, ich hatte Ihnen ja erzählt, von den 8 Symphonien, von 5 Streichquartetten, dann gibt es viele weitere Orchesterwerke, dann seine ganzen Opern, Einstein angefangen, das ist übrigens eine Oper, die nur auf 4 CDs herauszubringen ist. Also es gibt wirklich eine ganze Menge Stücke und innerhalb dieser Stücke gibt es tatsächlich auch immer wieder dynamische Veränderungen. Wir hören uns jetzt ein solches Beispielstückchen an, und zwar nämlich den 5. Satz des 5. Streichquartettes, gespielt vom Kronos-Quartett.
Thank you.
Und auf diese Weise haben sie auch gleich noch mitbekommen, wie denn nun in der vierten Metamorphose dieses Thema etwas verarbeitet wurde. Sie haben ja eben die erste Metamorphose aus dem Soloalbum von Philip Glass gehört und er verarbeitet dieses Motiv tatsächlich immer weiter in den weiteren vier Metamorphosen. Aber wir wollten ja über Arpeggien sprechen. Seine Musik bestünde zu oft nur aus Arpeggien. Wenn Sie sich etwas mit der Musik von Beethoven oder Mozart auseinandersetzen, werden Sie feststellen, dass viele Themen auch einfach nur aufgebaut sind aus dem schlichten, einfachen Dreiklang, der dem ganzen Thema zugrunde liegt. Das ist zum Beispiel so in der dritten Symphonie von Beethoven, der berühmten Eroica. Das Thema ist nichts weiter als ein S-Dur-Akkord, nur eben aufgesplittert, weil man ihn nicht auf einmal spielen will, kann, mag. Weil Beethoven es nicht so wollte. Und Philip Glass führt dieses Prinzip im Grunde ad absurdum, indem er es ausbreitet, indem er sich darauf ausruht und indem er zeigt, wie schön die Musik auch ist, wenn man sie nur als einfachen Dreiklang spielt, in Verbindung mit irgendeinem gewissen Rhythmus und einem Dreiklang, der in der Nähe liegt. Insgesamt kann dabei sehr spannende Musik rauskommen. Wir hören jetzt den dritten Satz aus Philip Glass Violinkonzert, gespielt von Gidon Krämer.
Thank you.
Übrigens eine der wenigen Aufnahmen, die es mit einem richtig großen Orchester gibt. Das waren die Wiener Philharmoniker. Ansonsten sind die meisten CDs, die man so bekommt, hier, was ist das? Symphonie Nummer 3, Stuttgart Chamber Orchestra. Dann spielt hier ein Orchester, was gar nicht erst benannt wird. Dann gibt es hier das Bruckner Orchester Linz, was sich der Musik von Philipp Glass widmet. Dann hier Atlanta Symphony Orchestra in Chorus und wieder das Bruckner Orchester. Also irgendwie die ganz großen Orchester, die wagen sich noch nicht ran oder sie trauen sich nicht. Es ist doch zumindest interessant, dass Philipp Glass von den großen Orchestern wie den Berlinern oder Wiener Philharmonikern nur sehr selten gespielt wird und es auch nicht so viele Einspielungen von ihnen gibt. Nun gut, wo waren wir stehen geblieben? Das dritte Klischee, die Arpeggien, haben wir uns angehört und zu Gemüte geführt. Gut, das vierte Klischee war die Filmmusik, Koyaanis Katsi. Sie haben bereits ein Stück gehört, was nicht in den Filmen letztendlich weiterverarbeitet wurde. Und jetzt hören Sie aber dann doch den Beginn dieser Filmmusik. Schon an den Schlusswendungen dieser Kompositionen von Philipp Glass lässt sich etwas ablesen. Meiner Meinung nach führen diese Kompositionen nicht so sehr in eine Sackgasse wie die von Arnold Schönberg, denn die Zwölftonmusik ist ja ganz extremen Regeln unterworfen und spricht vielmehr den Kopf an als den Geist. Und bei Philipp Glass ist es so, dass die Musik viel weniger Regeln hat, die er komponiert hat. Und deswegen können sie auch einfach so enden wie gerade das Stück. Da gibt es keine Kadenzformeln, natürlich gab es die nun bei Schönberg auch nicht, aber dann ist es auch in Ordnung. Also das Stück wird gespielt und man hat sich daran gewöhnt und irgendwann ist es zu Ende. Man muss aber nicht versuchen, mit dem Kopf irgendwelche Regeln nachzuempfinden. Nun, das war nun also das vierte Klischee. Philip Glass sei nur groß geworden und berühmt geworden mit seiner Filmmusik. Nun ist er ja erst wirklich international herausgekommen mit der Oper Einstein on the Beach. Das übrigens ist eine Trilogie. Diese Opernreihe Einstein, Echnaton und Satyagraha, das sind drei männliche Gestalten der Weltgeschichte, die die Weltgeschichte schleichend, leise verändert haben. Darum ging es Philip Glass. Das sind natürlich keine Opern mehr im traditionellen Sinne mit Akt, Szene und vielleicht noch ein Intermezzo, wie es ganz früher war. Und dann kommen die Schauspieler und müssen singen gleichzeitig und so weiter. Das haben Sie schon bei dem Einstein-Finale gehört, dass das alles etwas in eine andere Richtung geht. Dennoch können sie aufgeführt werden und das wurde ja auch 1976 in Avignon getan, als dann Einstein on the Beach uraufgeführt wurde. Wir hören nun in die Oper Echnaton rein und zwar nämlich den Funeral, also den Trauermarsch.